Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayat.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. War jemand von euch auf der Frankfurter Buchmesse und hat Dietmar Wunder, Jason Dark und meine Wenigkeit auf der Bühne gesehen? Oder war jemand von euch in Hamburg oder Berlin bei den Live-Hörspielen? Wenn ja, es war geil, oder? Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir sind immer noch irgendwie in so einem High-Modus, ich zumindest auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, ich kann ein bisschen von meiner positiven Energie abgeben. Heute steht der Podcast ganz im Zeichen eines deutschen Comedian, von dem ich ganz ehrlich gesagt gar nicht so viel wusste und schon gar nicht, dass er Sinclair-Fan ist. Ich war ganz begeistert. Sein Name ist Urban Priol und mit dem spreche ich gleich, weil er einer derjenigen Promis ist, die eins von den 5 Hörbüchern lesen, die wir in unserer kleinen Hörbuchreihe jeden Monat vorstellen. Er liest Schrei, wenn dich die Schatten fressen, aber ich kann das nicht so gut sprechen wie er. Und mehr dazu gleich. Jetzt erstmal, wie immer, die Sinclair News. Am 24.11. erscheint die Hörspielfolge Mit Blut geschrieben, der zweite Teil von Bahls Opferdolch, also die Folge, die letzten Monat erschienen ist. Ob John wohl seinen Silberdolch zurückbekommt? Ich sag nix. Meine Lippen bleiben versiegelt. Und ich hab's ja schon im letzten Podcast erzählt und auch gerade schon so ein bisschen angeteasert. Vielleicht hat's auch der ein oder die andere schon auf Spotty oder auf Deezer gehört. Als Bonbon zum Ende des Jubiläumsjahres 50 Jahre John Sinclair veröffentlicht Lübbe Audio in 5 aufeinanderfolgenden Monaten je eine Hörbuchlesung eines Promis. Im Oktober ging es direkt schon los mit Zombiebus, gesprochen von Hennes Bender. In diesem Monat erscheint dann Horror-Disco mit Oliver Kalkofe. Und im Dezember könnt ihr euch dann auf Urban Priol freuen. Er liest Schrei, wenn dich die Schatten fressen. Ich muss das noch von ihm lernen. Der kann das richtig gut. Er zeigt euch das gleich. Und tada, da wäre ich schon bei der perfekten Überleitung zum heutigen Interview. Denn gleich hören wir noch ganz, ganz viel von Urban. Und wenn ihr nichts verpassen wollt im Sinclair-Kosmos, dann folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder abonniert ganz einfach unseren Newsletter auf johnsinclair.de. Wenn ihr gucken könnt, dann ist das ganz einfach. Klickt auf das Icon mit dem Briefumschlag oben rechts und meldet euch ganz entspannt an. Wenn ihr nicht gucken könnt, so wie ich, dann ist das genauso einfach. Wenn ihr einen Screenreader nutzt, dann geht oben im Menü auf Newsletter und da geht das genauso entspannt auch. Tja, und da bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer feuerfrei für Urban Priol. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Interview heute. Und zwar habe ich heute jemanden zu Gast, der eigentlich nicht so wirklich aus dem Sinclair-Universum kommt. Aber er ist Sinclair-Fan und er liest ein Sinclair-Hörbuch. Sein Name ist Urban Priol. Ihr kennt ihn bestimmt aus verschiedenen Fernsehsendungen als Kabarettist, vielleicht aber auch als Sprecher, als Buchautor und ja, eben jetzt auch als Sinclair-Fan. Herzlich willkommen, lieber Urban. Ich bin happy, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich auch. Hallo.
Also als erstes, nur zum Verständnis für euch, wir fangen jetzt etwas ganz Besonderes an, nämlich Promis lesen Sinclair. Ein etwas, naja, unglücklicher Name, finde ich, weil Promi, ich finde, bei Promi denke ich immer an so, weiß ich nicht, möchte gern Celebrities, aber bei Urban, das passt für mich nicht. Für mich ist Urban einfach einer der deutschen Kabarettisten, die das auch so ein bisschen geprägt haben. Also seit wann bist denn du Sinclair-Fan?
Ach, seit wann bin ich Sinclair-Fan? Das kam ganz zufällig eigentlich. Ich habe ja viele CDs bei Wortart gemacht. Und als die damals noch Sinclair gemacht hatten, haben die mir so eine Probepackung mitgegeben. Hab gesagt, naja gut, okay, ich nehm's halt mit. Und dann habe ich mal in eine reingehört und habe gesagt, oh, ist ja herrlich. Das ist ja toll zum Abschalten, toll zum Entspannen. Mal einfach mal die Politik völlig beiseite lassen und da und sich da rein vertiefen und auch die Fantasie ein bisschen mitspielen zu lassen. Und sozusagen, wie könnte es aussehen, wie könnte es sein? Und dann bin ich, da war meine Tochter 14, glaube ich. Und ich bin mit ihr und einer Freundin in den Skiurlaub gefahren. Es waren 7 Stunden Fahrt.
Wow.
Und ich habe schon gedacht, oh, wie wird das? Und hatte mir aber dann gleich mal einen schönen Stock an CDs mal mitgenommen. Und am Anfang war es halt klar, hinten die beiden Mädels natürlich immer, und die, und ich habe gesagt, kann mich bitte nicht so laut, ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. müsste den immer und wieder gelaufen, und wieder was. Ich gesagt, pass mal auf, wir legen jetzt mal was ein, dass wir ein bisschen was hören. Und dann habe ich eine CD eingelegt und plötzlich war es hinten auf der Rückbank still.
So kann man kann man Mädels einfach mal still machen.
Ja. Und dann habe ich gesagt, na gut, die werden nach 10 Minuten sagen, komm, mach mal Musik oder ich habe ja. Nein, die waren wirklich wie gebannt und die dann noch knapp 6 Stunden, die wir noch zu fahren hatten, vergingen wirklich wie im Flug. Und dann waren eigentlich meine Tochter und ihre Freundin waren von Sinclair angefixt und ich dann natürlich auch mit. Und so ist es entstanden. Seitdem, also bei langen Autofahrten, immer egal wo ich bin, auch im Urlaub, ich habe immer so eine kleine Box mit. Und es dauert meist auch nie lange, bis dann die erste CD im Schacht landet.
Es ist so krass, ne? Also es gibt so viele bekannte Menschen in Deutschland, die Sinclair-Fans sind, von denen man das gar nicht weiß. Also letztens habe ich rausgefunden, Steffen Hensler ist Sinclair-Fan, Bela B. ist Sinclair-Fan. Also das ist unfassbar. Und dabei wird von so vielen Leuten immer gesagt, Sinclair.
Ja. Es ist ein wunderschöner Trash. Also es macht einfach, wie gesagt, es macht viel Laune zuzuhören und auch selber mitzuspinnen. Sagen, wer, wie geht's weiter? Was war? Wer könnte sein? Was passiert noch? Man ist einfach immer dabei.
Jetzt liest du tatsächlich einen Sinclair für uns. Welcher ist das?
Schrei, wenn dich die Schatten fressen.
Oh, Baby.
Ja. Bin gerade schon fleißig dran. Textmarkere und schreibe mir die Betonung auf und wie ich verschiedene Stimmen dann einbaue. Also macht schon bis jetzt schon sehr viel Spaß. Und dann wird es ja ernst, wenn es aufgesprochen wird.
Worum geht's? Also was ist so die Plotline?
Die Plotline ist, dass es ist eine irgendein Bösewicht stirbt und seine Frau, sie mochte ihn nie, aber im Angesicht des Todes natürlich, dann bleibt sie ihm treu. Und sie merkt schon beim Begräbnis, dass irgendwas nicht stimmt, weil Schatten wabern und er irgendwo. Und dann taucht er natürlich nachts als Schatten auf und dann zieht er viele andere in seinen Bann. Und naja, wie üblich halt, und dann geht's irgendwie weiter.
Sehr, sehr spannend. Also kanntest du den vorher schon oder hat man dir dann so eine Auswahl von Büchern gegeben, hast du den dann ausgeguckt?
Nö, ich habe einfach das Skript bekommen. Und dann habe ich gesagt, ne, jetzt sind wir mal gespannt, was draus wird und was drin vorkommt und wie wir es dann umsetzen.
Ich meine, es ist jetzt nicht für dich das erste Mal, dass du jetzt irgendwie Hörbücher sprichst. Das ist ja, du bist ja schon ein gestandener Hase. War das jetzt mit Sinclair nochmal eine andere Geschichte, weil ja du ja auch einen persönlichen Bezug dazu hast?
Es ist eine ganz andere Geschichte. Also es ist total spannend. Ich habe ja hauptsächlich auch Bücher oder Texte von mir eingesprochen. Und jetzt mal was ganz anderes zu haben, das ist schon eine Herausforderung. Aber auch eben was anderes. Und das ist natürlich wunderbar. Und auch da habe ich wieder mal in der Zeit, mich nicht mit der Politik beschäftigen zu müssen.
Kommen wir, das ist der gute, so großartige Stichpunkt. Politik ist ja auch so ein anderes Steckenpferd von dir. Viele haben dich dafür auch so ein bisschen kritisiert, von wegen, naja, also Schuster, bleib bei deinen Leisten, entweder Comedy oder Politik, blablub. Ich mag das ja. Ich mag auch derbe. Ich mag eigentlich keine Feinfühligkeit, wenn es um Kritik geht, es sei denn, es ist respektlos. Und bei dir, finde ich, du triffst eigentlich so ganz gut die Mitte. Woher kam das? Also wie bist du überhaupt zu diesem, weil ich meine, in Deutschland gibt es entweder Blödel-Comedy oder halt super gediegen, spießig und es gibt ganz, ganz wenige, dazu gehörst du vielleicht auch noch, Oliver Kalkofe, die so diesen Mittel, dieses Ding, also dieses, das in der Mitte treffen.
Also es ging los, ich komme aus einem sehr einem politisch geprägten Elternhaus. Also damals war in Bayern wackere Sozialdemokraten, was ja schon in Bayern eine große Herausforderung ist.
Wollte ich gerade sagen, wann war das, als noch Fritschete gelebt hat?
Ja, so ungefähr, genau. Und es wurde immer wahnsinnig viel politisiert bei uns, wenn irgendwelche Familienfeiern waren. Damals hatten wir noch die großen Familienfeiern, Onkels, Tanten kamen. Und da natürlich mehrheitlich alles CSU geprägt. Und es war dann immer so, dass es sehr lebhaft zuging. Und es wurde auch richtig leidenschaftlich gestritten. Aber nicht unbedingt so, dass man sagt, ja, ich habe eine Meinung und da hole ich mir noch meine Echokammern dazu im Netz, dass ich in meiner Meinung möglichst bestätigt wurde. Sondern es wurde halt gestritten. Es wurde auch ausgetauscht. Und es ging immer wahnsinnig lebhaft zu. Ich kann mich noch erinnern, einmal hat meine Mutter gesagt, also auch bitte, wenn ihr jetzt wieder streitet, aber heute erst nach der Suppe. Ja, die war dann auch immer ganz froh, wenn sie wieder in der Küche verschwinden konnte.
Und dann, wie ging es dann weiter?
Naja, und dann, in der Schule ist klar, also mit irgendwas muss man ja, damals musste man ja auf sich aufmerksam machen. Die meisten haben es über Sport gemacht, das war bei mir dann eher nicht so der Fall. Kann mich noch erinnern, Hochsprung habe ich bis heute noch ein Trauma. Weil da hatten wir damals noch diese Eisenstangen, über die wir springen mussten. Und ich habe dann immer so Schiss gehabt, dass diese Stange sich mir ins Kreuz bohrt. Dann bin ich immer mit Anlauf genommen, bin immer an der Stange vorbeigelaufen. Zumal mir mein Turnlehrer damals, Davor Ramoschak, noch gesagt hatte, kommst du auf Latte, kriegst schon 5. Und da habe ich gesagt, naja gut, also wenn ich an der Latte vorbeilaufe, dann komme ich ja nicht auf die Latte. Also kann er mir zumindest schon keine 5 geben. Ich hatte dann eine 6 im Zeugnis und später stand dann nur noch, hat teilgenommen. Also beim Hochsprung war es, während die anderen, die waren schon Fosbury und ich konnten schon Fosbury, ich blieb der Flop.
Das war bei mir immer bei Mathe so. Mathe war bei mir immer, wo ich so 5- und ich musste echt aufpassen, dass ich nicht sitzen blieb, weil ich hatte Gott sei Dank nur dieses eine beschissene Fach, nämlich Mathe. Aber das war...
Bei mir war es Chemie. Bei mir ist Chemie, da habe ich mich sehr schwer getan damit.
Das kam bei mir später. Also bis zur 7., 8. Hat mein Papa mir in Chemie immer geholfen. Mein Papa war Apotheker und da hatte ich richtig Bock an Chemie. Und dann, ich war ja, bis ich so 14 war, Papakind. Und dann habe ich mich, glaube ich, 3 Jahre gar nicht mit meinem Papa verstanden. Das ist so dieses typische Mädelsalter.
Kenne ich. Musst du mir nichts erzählen. Kenne ich nur zu gut.
Mein Papa hat es dann später so formuliert. Er meinte, wenn man sich unabhängige Mädels ranzüchtet, dann muss man wahrscheinlich auch mit den Konsequenzen leben lernen.
Das ist richtig. Wir haben auch immer gesagt, es soll eine starke Persönlichkeit werden. Das wurde sie dann auch recht schnell. Also die Pubertät war auch schon... Aber das Spannendste war als der 16. Geburtstag. Und die war wirklich mit dem 16. Geburtstag schlagartig anderer Mensch. Also ob sich da oben dann die Synapsen gefunden hatten, die Baustelle endlich beendet war. Das war, das werde ich nie vergessen. Das war vom nächsten Tag völlig anders. War wirklich also ganz toll zu erleben. Hat meine Tochter heute auch immer noch, sag ich, ja, du hast dich aber schon ein bisschen sehr, immer sag ich, ja, das ist halt so. Und das ist auch heute noch so, auch wenn sie jetzt mittlerweile schon, die wird 29 in diesem Jahr, aber immer noch denkt man, die lebt jetzt in Vancouver. Und auch da sagt man immer noch, Mensch, ich habe jetzt schon 3 Tage nichts von dir gehört, alles in Ordnung. So. Es bleibt, also wenn man älter ist, also nicht nur älter, sondern älter, also Elternteil, dann glaube ich, bleibt es einfach so. Und ihre Mutter ist Sardin. Von daher hat sie also auch zur Hälfte natürlich noch das italienische Temperament. Also wenn wir, sardische, um Gottes Willen, man darf ja nicht sagen, dass die Sarden Italiener sind, da werden die immer gleich ganz wuchsig. Aber wenn wir dann auch mal diskutieren, wir beide, und wenn es mal in dann geht, ist auch gleich immer Feuer unterm Dach, aber auch sehr schön. Also ja, sehr lebendig.
Ich glaube, du hättest dich mega mit meinem Papa verstanden, wenn er noch leben würde. Ihr hättet euch da abgefeiert über anstrengende Mädels.
Oh ja, das glaube ich. Ja. Ja, ganz bestimmt.
Aber wie ging es denn dann weiter? Ich meine, du hattest dann, wie bist du dann zur Comedy gekommen? Ich meine, du hättest ja auch Politiker werden können.
Ja, wie gesagt, also in der Schule eben da Sport jetzt nicht die Waffe war, mit der ich bei den Mädels ein bisschen ein bisschen zündeln konnte, dann musste ich mir was anderes einfallen lassen. Und ich habe immer schon sehr gerne die Lehrer parodiert, was dann auch den ein oder anderen Verweis nach sich zog. Und durch das relativ früh geweckte politische Interesse habe ich dann angefangen, alles, was in der Politik, auch im Showbusiness, was unterwegs war, auch mal zu parodieren. Habe dann zu Hause so ein Tonbandgerät gehabt und habe das dann draufgesprochen. War beim ersten Mal völlig entsetzt, als ich mich gehört habe, meine Stimme. Hab gesagt, bist doch nicht du, der da redet? Und wir hatten ja damals auch gerade im Politischen noch, da gab es ja noch richtige Gestalten, die man, wo es sich auch gelohnt hat, sich reinzuknien. Also Franz Josef Strauß oder Willy Brönsch oder Herbert Wehner war auch immer, also ganz, ganz cool. Und so habe ich dann immer, war ich immer in der Schule, so der Pausenclown. Und so hat man dann halt auch das andere Geschlecht ein bisschen für sich interessieren können.
Und wie ging es dann weiter? Bist du dann, also ne, du hast es dann jetzt irgendwie Politik, und wie hast du das zusammengebracht? Ich meine, man macht dann Schule fertig und dann denkt man, ja und nu, was jetzt?
Also in der Schule war schon so, das haben viele gar nicht verstanden, warum ich da immer so begeistert war. Da lief im ZDF die Sendung Notizen aus der Provinz mit Dieter Hildebrandt. Und da war ich mit 15, saß ich da schon immer wie gebannt vor dem Fernseher, fand das alles ganz toll und hat mir da schon gesagt, sowas willst du später auch mal machen.
Geil.
Und dann habe ich erst das Übliche halt, ne? Dann nach dem Abi, also was willst du werden, was willst du machen? Und ich hatte immer schon gesagt, irgendwas mit Schauspiel, irgendwas, irgendwo drängst dich irgendwo dahin auf die Bühne beim Abiball. Am Abschluss habe ich dann auch alles Mögliche, dann natürlich auch die Lehrer nochmal Revue passieren lassen. Und dachte, du wirst kommen. Naja, dann war erstmal die Zeit, was machst du? Gehst du, verweigerst den Kriegsdienst oder gehst du zur Bundeswehr? Und man war ja erstmal faul nach dem Abi, erstmal wollte man ja weg. Und wir hatten dann so einen alten VW-Bus, den hatten wir uns gerade so zurechtgeschweißt, dass er noch hielt. Und dann sind wir da erstmal, ich habe gar nicht Gedanken gemacht, gehst jetzt zum 1.7. zum Bund, also war weit weg. Da habe ich erstmal zurückstellen lassen zum 1. Oktober. Und dann fuhren wir erstmal mit dem alten Ding runter bis nach Portugal und zurück. Und dann war dann der Einberufungsbescheid da, dass ich irgendwo in den finsteren Westerwald nach Renner Road sollte als Sanitätssoldat. Und da haben alle, die schon dort waren, gesagt, Mensch, das ist ja einfach, kannst du es nie haben, das ist ja super, da kannst du dich jeden Tag abseilen, da ist ja nichts los, Sanitätssoldat, musst nichts machen. Naja, und dann war es doch nicht ganz so. Und wir haben dann da unsere auch Outdoor-Übungen gehabt. Und ich habe da schon dann natürlich wieder auch die Vorgesetzten, ich habe nie so ein Faible für Obrigkeit gehabt. Und ich konnte auch diese ganzen Abzeichen da oben, diese Portepays, ich wusste nie, was das ist. Ich habe immer nur gesagt auf dem Kasernengelände, guten Morgen. Und dann kam immer so ein schriller Pfiff und dann beugten sie runter, haben da drauf gedeutet. Auf jeden Fall, was ist das jetzt? Da ist irgendwas Eckiges und es ist noch irgendein Eichenlaub noch da. Ich habe mich immer geweigert, die Dinger auswendig zu lernen. Also es ging einigermaßen, die Grundausbildung ging einigermaßen rum und ich habe dann natürlich auch da alle dann gleich parodiert, also vom Zugführer über alle, die da waren. Und dann, dann war die Grundausbildungszeit vorbei, habe ich einigermaßen überstanden, weil ich auch da eben, weil ich sie nachmachen konnte, wurde ich dann gern bei irgendwelchen internen Feiern, wurde ich dann als Ordonnanz, hieß das, Bedienung abgestellt. Und habe dann da auch immer so 5-10 Minuten gemacht. Und dann, während die anderen dann im Schlamm rumrobben mussten, kamen also, sie haben gestern den Laukan so schön nachgemacht. Könnten Sie es nochmal machen? Machen Sie es doch nochmal hier, bevor der Braunsau auch nicht durch den Schlamm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir eine kleine Nummer. Also,
so kann man sich natürlich auch aus der Show rausreden.
Naja, und dann wurde ich in die Sanitätseinheit nach der Grundausbildung versetzt. In Stadt Allendorf, ein Kleinod im Nordhessischen. Und dann saß ich das erste Mal in der Schreibstube als Truppenarztschreiber und habe mir gedacht, was machst du eigentlich hier? Weil dann kamst du erst mal zum Nachdenken. In der Grundausbildung, den ganzen Tag draußen, irgendwie Ding, früh zu Bett, fertig. Da warst du nur froh, wenn die Woche rum war. Mhm. Und es war damals so Anfang der 80er, war das der Beginn der Nachrüstung, die Konfrontation Brezhnev, Reagan. Und dann war NATO-Übung. Da habe ich gesagt, ich muss hier weg, ich kann das nicht machen. Bin also als, will ich nicht. Und dann habe ich bei der Bundeswehr verweigert. Vorher alle, die haben gesagt, Junge, dann kann ich dich nicht zum Gefreiten machen. Sag ich, ja, das werde ich einigermaßen überstehen.
Ich wollte gerade sagen, geht die Welt nicht von unten.
Genau. Und dann waren wir in der Sanitätseinheit, waren wir 15 Leute. Und von denen haben also mit mir, insgesamt waren wir 3, die verweigert haben. Und das war dann auch interessant, weil dann gab es nämlich bei der Bundeswehr damals die schöne Vorschrift, dass wenn ein Drittel einer Einheit, da sind die natürlich von der Größe von 600 Mann ausgegangen, wenn ein Drittel verweigert, ein Fünftel, wir waren ja also 3 von 15, ein Fünftel verweigert, dann gilt es als Verschwörung und dann muss der militärische Abschirm.
Werbung. Ihr habt schon alle John Sinclair Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen. Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair-Folge. Richtig geraten. Es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
Umdrehen, habe ich gesagt.
Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
Schnell, Niki, schnapp dir die Pistole.
Ja, Bastarde.
Was machen wir jetzt mit ihr?
Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der Alten. Nur, die werden wir los.
Ich verfluche euch, ihr Bastarde. Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben.
Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
Dienst auf einen angesetzt werden.
Okay.
Und ich war eines Morgens, ging ich wieder in meine Schreibstube da und habe gesagt, oh, ein neuer Arzt. Und dann fing der gleich an, ja, sagen Sie doch mal, warum geht's Ihnen denn hier nicht so gut und was haben Sie denn für Probleme? Naja, und dann war das irgendwann auch gut, dann war es rum und dann war die Gewissensprüfung. Und da hatten wir den Vorteil, dass wir alle Vorschriften, die es bei der Bundeswehr gab, dass wir die in die Einsicht nehmen durften, in der Bibliothek. Mhm. Und da war ein interessanter Paragraph in der zentralen Dienstvorschrift der ZDV, nämlich dass wenn, in einem Gefecht, wenn dann in einem, mit dem Russen natürlich, mit wem sonst?
Ja, natürlich.
Wenn dann die Verletzten kommen und dann müsse man erst die leichter Verletzten wieder gefechtsfähig machen.
Und so ein die bisschen schwerer, triage-mäßig.
Und die, ja, genau, das kann man ruhig sagen, das war Triage. Ja. Und die schwerer Verletzten halt erstmal unbeachtet lassen. Und okay. Haben gesagt, das widerspricht doch jedem hippokratischen Eid. Und habe gesagt, das kann nicht werden. Dann habe ich bei der Gewissensprüfung nur gesagt, zu einem, der mich unbedingt durchfallen lassen wollte, dann habe ich ins weite Rund gesagt, stellen Sie sich mal vor, na, Ihr Sohn und Ihr Freund, die kommen aus dem Gefecht und Sie müssen dann, Ihrem Sohn müssen Sie sagen, ich weiß, du bist schwerer verletzt, aber jetzt müssen wir erstmal deinen Kumpel wieder so zusammenflicken, dass er dann womöglich genauso schwer verletzt wie du wieder zurückkommst. Und hat einer sogar, war ein wackerer Gewerkschafter, hatte Tränen in den Augen. Und dann habe ich das geschafft und dann bin ich Rettungswagen gefahren beim Malteser Hilfsdienst. Und da war ich dann aber auch im richtigen Leben. Und das hat mich sehr geprägt. Also diese alte Ansicht, geh zum Bund, dann lernst du was zum Leben. Du lernst beim Bund fürs Leben gar nichts.
Ich finde das interessant, ne? Weil ich glaube, das ist halt so oft, auch gerade jetzt, ne? Ist das ja auch so ein bisschen so, ja, und die Jugend muss irgendwie wieder härter werden und wenn die mal zum Bund gehen, dann werden sie mal so ein bisschen auf den Patriotismus geschult und so. Das ist, ich habe das eigentlich immer so ein bisschen hinterfragt und es ist interessant, dass du das jetzt halt auch sagst, also jemand auch, der da war, von daher.
Naja, heute ist ja ich meine, die Bundeswehr, die wird ja so runtergewirtschaftet auch. Wir mussten damals ja noch 18 Monate, war damals noch der Dienst. Mhm. Und heute gehen die ja so kurz, die gehen hin, kriegen ihre Klamotten und dann können sie auch wieder gehen.
Ja,
dann
ja
sind
sie
schon wieder vorbei.
Ist ja auch mittlerweile freiwillig.
Früher mittlerweile war es ja ist es freiwillig, ja, genau, schon länger. Dass, das Ganze. Also ich, gerade diese Debatte mit der Jugend, das ist etwas, was mich immer umtreibt. Ich habe jetzt gerade vor dem Evangelischen Kirchentag kam ehemaliger Innenminister de Maizière von der CDU, der jetzt Kirchentagspräsident ist und hat dann in einem Zeitinterview über die Generation Z abgeledert, wo ich auch gesagt habe, sag mal, wovon redest du? Ja, und er hätte früher auch und heute die und mit ihrer Work-Life-Balance und er könnte es überhaupt nicht mehr hören und am besten noch 4-Tage-Woche und nicht umsonst stünde in der Bibel, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tage sollst du ruhen und da sollte sich die Jugend mal ein Beispiel dran nehmen und er hätte auch früher, er hätte 16 Stunden am Tag gearbeitet, sag ich, klar, weil du eine Frau gehabt hast, die deine Kinder großgezogen hast, die dir wahrscheinlich erstmal jahrelang überhaupt nicht gesehen hast. Und es ist so anmaßend, so ungefähr, also die jungen Leute heute, ja, hocken den ganzen Tag im Homeoffice, ja, und dann bestellen sie sich um 22 Uhr von irgendeinem Lieferdienst Champagner und so können ja wohl die Zukunft des Landes nicht aussehen. Und Deshalb sind es natürlich auch alle so, wofür ich ja sehr bin, gegen die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Ich meine, es ist über ein halbes Jahrhundert her, dass es von 21 auf 18 gesenkt wurde. Wäre mal an der Zeit, dass man das mal ein bisschen runterschraubt, zumal sie ja Europaparlament dürfen sie mit 16 wählen, in verschiedenen Bundesländern dürfen sie mit 16 wählen. Warum nicht auch im Bund? Und da ist natürlich dann, na klar, weil viele denken, ja die Jugend, da wissen wir ja, was sie wählt, uns nicht. Deshalb ist dieser monolithische Block von CDU, CSU und AfD auch geschlossen dagegen, weil da bräuchte es eine Grundgesetzänderung und die wird es natürlich nicht geben. Mit dem schönen, mit der schönen Begründung, mit 16, also ist man noch nicht reif, um wählen zu gehen. Hör mal, du darfst mit 16 zur Polizei eine Ausbildung beginnen, auch an der Waffe. Du darfst mit 17 zur Bundeswehr. Du darfst mit 16 mit Einwilligung der Eltern sogar heiraten, obwohl du in dem Alter doch noch gar nicht absehen kannst, wie lang so eine Ehe womöglich dauern könnte. Du darfst mit 16 Organe spenden und du darfst mit 16 der CDU beitreten, die du dann aber ein paar Tage später nach deinem Eintritt, falls Bundestagswahlen sein sollten, nicht wählen darfst. Ja. Das ist doch völlig gaga. Nein, und auch dieses Argument, mit 16, da ist man noch viel zu leicht manipulierbar. Da sage ich immer nur, was ein Glück, dass das im hohen Alter nachlässt.
Ja, ich habe aber auch das Gefühl, ich habe gerade so diese alten Herren, und das, damit meine ich dich jetzt nicht, sondern es gibt Leute, die sind 30 und die sind, also
schau dir die junge Union an. Oh. Das sind ja Hirnverkreiste da. Also der ehemalige Vorsitzende von den Tillmann Kuban, wenn ich der trägt Pullover, die haben wir vor 40 Jahren schon zur Altkleidersammlung gebracht. Nee, also es ist wirklich anmaßend, dass die Alten immer noch meinen, sie wüssten alles besser. Mag ja in Einzelfällen so sein, aber für mich exemplarisch ist immer das Schicksal von dieser Kurzzeit Ministerpräsidentin in Finnland, Sanna Marin. Die war nur wirklich also was Frisches, was Tolles und dann, was war? Sie wurde abgewählt, weil man sie im Treiben auch hatte, weil sie einmal auf dem Rockkonzert war und auf Partys gedanzt hat.
Das finde ich halt auch so Banane. Warum darf ich jetzt nicht als Politikerin auf dem Rockkonzert sein?
Natürlich.
Das ist aber auch sowas, ganz ehrlich, das ist so ein nordeuropäisches Ding. Ich glaube, sowohl in den USA als auch in England wäre das kein Problem, weil zum Beispiel es auch irgendwie gang und gäbe ist, dass irgendwie Leute mit 60 schon, als ich 20 war, auf dem Glastonbury waren. Und es war absolut fein.
Ja, ja. Na gut, heute gehen auch viele, also zum viele ältere Semester, zum Stones-Konzert, dass wir mal wieder unter Gleichaltrigen sind. Also es verschiebt sich schon auch ein bisschen was.
Ja, so langsam, ne?
So langsam, aber ganz langsam.
Genau, zu langsam für mein Verständnis. Aber ich meine, jetzt warst du in der Realität so ein bisschen angekommen. Wie kommt man dann zum Fernsehen? Also ich meine, du bist jetzt irgendwie 21, 22, jetzt gerade in bunter Fittich und denkst, okay, und dann plötzlich warst du ja schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr bekannt.
Ja, es ging früh los. Also es war mit ich habe dann im Zivildienst einen kennengelernt, der fuhr auch Rettungswagen, der war so ein Liedermacher. Und dann hat er gesagt, komm, lass uns doch mal zusammen einen Abend machen mit noch zwei Kollegen zusammen. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann war Oktober 82 als Helmut Kohl Kanzler wurde. Ich sage immer gern, der Dicke und ich, wir haben beide zeitgleich angefangen, Kabarett zu machen. Und
okay. Helmut Kohl auf etwas anderen Bühnen als
du. Ja, genau. Und wir waren ja damals im jugendlichen Sturm und Drang. Aber ich gesagt, komm, ich mache eine Kohl-Parodie. Dann machen wir ein paar Witze noch über Birne, über den Dicken. Und ein paar Wochen später ist er weg. Also so naiv waren wir damals, dass daraus dann 16 lähmende, bleierne Jahre werden sollten, konnten wir da auch nicht denken. Aber so war es dann eben. Dann fing das an, dann war ich beim Klaus Stab, mit dem ich vorher war, war ich dann im Gast in seinem Soloprogramm, und dann haben wir zwei gemeinsame Duo-Programme gemacht und dann in München der Lach und Schieß gespielt, und dann wurde ich zum Scheibenwischer eingeladen, hab dort Dieter Hildebrand kennengelernt, hab da zwei Auftritte gehabt in der Sendung, und so ging das dann einfach schön langsam, also ganz, ganz langsam über die Jahre, so wie eine Rolltreppe ging es ganz langsam nach oben, und es ist mir lieber als diese Wusch wie eine Rakete nach oben, weil Raketen stürzen ja irgendwann wieder ab. Und ich habe dann in Aschaffenburg eine eigene Bühne noch gegründet, viele Jahre später. Und da haben wir auch viel für Nachwuchs immer, dass sie rankamen. Und die haben mich immer gefragt, ja, was muss ich denn machen? Was brauche ich denn, wenn ich das machen will? Sage ich, Geduld.
Ich glaube, du hast aber auch
Talent und viel Geduld.
Du hattest dann auch so ein bisschen die Zeit, so dich selber auch noch mal ja, zu finden, weil ich glaube, oft ist es so in so einer Situation, wenn man auch noch so jung ist, das überfällt einen. Ne, du konntest da so ein bisschen in Ruhe reinwachsen.
Ja, also bei mir war es so, ich war halt von meinem ersten 5-Minuten-Auftritt damals, war ich sofort angefixt und habe gesagt, das ist es, das willst du machen. Und dann natürlich, kannst du dir vorstellen, habe ich studiert, Englisch, Geschichte und Russisch.
Ach, hast du auch Englisch studiert? Ich auch.
Ja. Und dort gab es in Würzburg damals noch eine Theatergruppe, eine eigene English Drama Group. Ah, cool. mit professionellen Regisseuren aus England. Das ist heute unvorstellbar.
Oh, geil.
Und wir mussten also in jedem Semester ein Hauptstück aufführen. Da haben wir alles rauf und runter gespielt. Von Shakespeare, Harold Pinter, alles, was da war. Dann habe ich später noch angefangen und habe Revue-Sketche inszeniert von Monty Python. Da hat man auch viel Spaß. Und so war ich erstmal schon mal gleich beim englischen Humor. Dann habe ich ein Jahr in England studiert, also in Wales. Wollte dort auch möglichst viel mit Theater machen. Das war aber dann die kleinste Universität Europas wohl, in Llanbedr-Pont-Steffan, im Nichts von Wales. Und da war also gar nichts. Und und dann kam ich wieder zurück und hatte noch meinen englischen Humor im Gepäck und hat von den Regisseuren an der Uni viel gelernt. Und dann, nach dem zweiten Duo-Programm, hat mich dann ein Theaterleiter in der Nähe von Würzburg gesagt, ob wir nicht ein Ensemble gründen wollten gemeinsam. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich mit. Studium geschmissen, 3 Scheine vorm Examen.
Oh nee.
Weil ich wusste, ich werde eh nicht in der akademischen Laufbahn enden. Ich weiß es noch heute, ich habe eine Vorlesung in mittelalterlicher Geschichte. Das war eigentlich für mich die Initialzündung. Ich saß da drin, Hörsaal war proppenvoll. Und unten hebt der Dozent an und sagt, nun passen Sie gut auf. Die Burgen auf dem Berg, da ging es um mittelalterliche Befestigungsanlagen, also die Burgen auf dem Berg, das waren die Bergburgen. Und die Burgen im Tal, das waren die Talburgen. Und um mich rum schreibt alles mit. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht dein Feld. Da bin ich gegangen und habe dann die Uni von da an, außer später zu einigen Gastauftritten, dann auch nie mehr betreten. Und bin ins kalte Wasser gesprungen und dann 2 Ensemble-Programme gemacht und dann seit Anfang der 90er dann Solo. Also bei mir war es so, ich habe mich immer sehr gefreut, ums Studium zu finanzieren, bin ich Taxi gefahren in Aschaffenburg und ich habe mich immer schon freitags, habe ich mich aufs Wochenende und die Nachtschicht gefreut und da wusste ich, ich glaube, Akademisches wird nichts. Gehst in andere Viertel, nicht ins Akademische.
Aber ich meine, du hast halt oft auch so ein bisschen leider die Kritik bekommen, so, ne, also hatte ich ja gerade am Anfang schon gesagt, so Schuster, bleib bei deinen Leisten, warum mischst du Comedy und Politik? Wie reagierst du auf solche Kritik oder aber auch auf solche, ja, manchmal schon auch echt, es geht schon mal teilweise unter die Gürtel.
Ja, ja, das ist mir wurscht, da bin ich schmerzfrei. Ich bin froh, dass ich jetzt auch das gestandene Alter habe, da kann man sowas auch locker wegstecken. Mir ist es wurscht, du musst ein Publikum eine Strecke von 2-2,5 Stunden oder manchmal sogar noch länger gut unterhalten. Wie sich das letztendlich nennt, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Also diese Unterteilung in die Schubladen und die Sparten, ist es jetzt Comedy oder ist es politisches Kabarett oder ist es Gesellschaftskabarett oder was ist es einfach? Also gerade die Comedians haben ja am Anfang gedacht, sie hätten eine ganz neue Sparte erfunden. Das gab es ja in den Seebädern, in Blackpool gab es Comedy schon Ende des 19. Jahrhunderts.
Vaudeville und so weiter.
Genau. Ja, ja. Und wir hatten immer auch in unseren Programmen war immer Comedy drin, hieß damals halt Klamotte oder gespielter Witz. Also muss die Fallhöhen in dem Programm haben. Ich kann mich nicht im schwarzen Rollkragenpullover auf die Bühne stellen und dann dozierend irgendwie belehren. Also nicht umsonst bin ich ja von der Uni weg und nehme meine Stoffe auch gern auch neben dem Beschäftigen mit der Politik, der großen Politik, auch aus dem alltäglichen Leben. Und da gibt's einfach so vieles, was dir vor die Füße fällt, das kannst du teilweise gar nicht erfinden.
War das denn auch so vielleicht für dich so eine Art Kompromiss, dass du irgendwie einerseits natürlich auch möchtest, dass die Leute so ein bisschen sich selber und ihre Meinung oder das, ihre Gesinnung hinterfragen und gleichzeitig auch noch entertained werden? Oder war das so, dass das, ja, dass du einfach gedacht hast, so, das ist meine Sparte und schön?
Ja, möglichst, also erstmal, es gefällt mir einfach, ich beschäftige mich auch leidenschaftlich gern mit Politik, bin echt ein Nachrichten-Junkie, ziehe mir also rein, was geht, bin schon mal ein paar Stunden am Tag beschäftigt und dann versuche ich das in so einen kleinen Schmelztiegel unterzubringen, dass am Ende ein ganz gutes Substrat rauskommt dabei und gucke auch immer, dass ich jeden Tag also das Programm aktualisiere, immer was Neues rein tue. Und da marschiere ich halt immer los. Also das ist für mich, ich finde das, ich habe da mein, ich habe also meine Lust gefunden an dem Job.
Ja, cool. Also dann hast du ja mit in den letzten Jahren wahrscheinlich genug gehabt von angefangen von Trump über Brexit bis zum Ukraine-Krieg, hast du ja nicht dann genug irgendwie...
Also das Problem ist wirklich, dass du bei manchen politischen Geschehnissen und vor allen Dingen bei manchen Figuren ist es mittlerweile wirklich eine Herausforderung geworden für einen als Kabarettist, dass du vieles, was schon da liegt und was in Realita passiert, dass du das noch überhöhen und toppen kannst. Das ist echt Arbeit geworden mittlerweile.
Ja, siehe Trump.
Ja, ja, über den brauchen wir ja gar nicht reden. Aber über Bojo auch nicht viel. Also
boah,
die beiden, die müssen ja irgendwann beim gleichen Friseur gewesen sein.
Ohne Scheiß, ich habe mir schon überlegt, ob die irgendwie, keine Ahnung, ob da die Mama oder der Papa irgendwie Fehler gemacht hat, ob das da irgendwie so da... ob die Brüder sind oder so. Also die haben was.
Ja, das haben wir gemeinsam Urlaub gemacht irgendwo in Holland und sind zum Friseur und haben dann halt nur gesagt, okay, können wir da mal, also können Sie uns beiden mal so eine tote, aufgeplatzte Katze aufs Haupt montieren, dass wir uns einigermaßen ähneln. Von der Gesinnung her sind sie nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, weil sich vor allem Großbritannien im Moment, ich mache mir wirklich Sorgen. Für mich ist es einfach eine zweite Heimat. Oder
ja, für mich auch. Also ich habe das Land immer geliebt, liebe es auch jetzt noch. Weil letztes Jahr waren wir auch wieder für 14 Tage drüben. Und es ist einfach aber das ging ja schon wesentlich früher an. Es begann ja wesentlich früher mit.
2010 war das ja schon.
Nein, bei mir, also ich habe es noch aus den späten 70ern, als die Thatcher dran kam.
Ach so, ja.
Damit begann der Niedergang, die einfach nur gesagt hat, there is no such thing as society. Und sich nur die Finanzwelt in London geschert hat und der Rest des Landes war ja für sie eher so lästiges Beiwerk.
Ja, ich meine, ich gehörte ja noch zu dieser Generation, die Anfang 20 war, 1996, 97, als dann irgendwie New Labour und so. Mhm. Und ich dachte, ja, es geht aufwärts,
ja,
geil. Aber dann...
Dachte ich auch. Wir haben bei uns auch 98 dann gedacht, oh ja, Tony Blair, smarter Typ. Und dann als... super, danke, jetzt Schröder ankam, nicht? Da haben wir auch gedacht, Rot-Grün nach 16 Jahren Kohl, jetzt werden die Fenster aufgestoßen, von der wem? Mief raus, jetzt wird alles ganz anders, es wird ja noch schlimmer.
Ah, ja, leider.
Also in Teilen, das ist wirklich furchtbar. Ich war auch schon mit 14, 15, war ich auch schon in England, weil in Birmingham hat die Schwester von meinem Cousin gelebt, die hat einen Briten geheiratet, Les. Und es war immer sehr lustig bei denen. Da habe ich meinen ersten Whisky getrunken. Die erste Pfeife durfte ich rauchen, also normale Pfeife,
ja.
Na, in einem Pub. Und das werde ich auch nie vergessen. Und da bin ich mit 14, 15 bin ich bei HTV in die Läden und Schallplatten und gucken.
Oh, stimmt,
HMV. Und HMV, genau.
Oh, da bin ich früher auch immer hingegangen.
Ja, ja. Und da bin ich mit 14 dann mit David Bowie in Berührung gekommen.
Bist du und auch ein Bowie-Fan?
Ich bin ein glühender Bowie-Fan.
Du, also da müssen Hennes Bender, du und ich uns mal zu einem Bierchen treffen.
Ja.
Und dann, weil wir sind ja beide richtige Bowie-Fans.
Ja. Es ist einfach, also der hat mich durch die ganze Jugend begleitet und blieb dann zum Glück auch in mir hängen.
Urban, allerherzlichsten Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Weil
aber gerne, es war mir ein großes Vergnügen.
Ich danke dir, es hat so Spaß gemacht und ich hoffe... ich sehe dich vielleicht öfter mal im Sinclair-Universum. Man weiß es ja nicht.
Das kann passieren, weil sich da ja, auch wenn ich da schön von der Politik abschalten kann, natürlich Politik und Sinclair auch vieles gemeinsam haben. Unter anderem die Quintessenz, das Böse ist schlau.
Herzlichen Dank.
Bitte, gern geschehen. Danke.
Und das war's schon von mir und dem Sinclair-Podcast diesen Monat. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich find's nach wie vor so schön und es ist mir nochmal bewusster geworden, auch gerade im Jubiläumsjahr, durch das Jubiläumsevent im Juli, durch die Frankfurter Buchmesse, auch wenn ich gesehen habe, was ihr da bei den Live-Hörspielen, wie großartig ihr wart, zahlreich erschienen seid. Also ganz ehrlich, ich bin so dankbar und ich hoffe, wir wuppen noch ganz, ganz viel hier mit unserer Sinclair-Community. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und wir hören uns nächsten Monat. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.